Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
100 Jahre Krugerpark, Südafrika. Von der falschen Idee zum globalen Erfolgsmodell. Die Kettenreaktion. Erstmal das hier.
Juhu! Die Kettenreaktion hat inzwischen mehr als eine 500.000 Downloads. Das haben wir euch ja in der letzten Folge versprochen, dass wir diesmal einen Korken knallen lassen. Es ist soweit und das wart ihr. Und dafür 500.000 Mal danke, danke, danke.
Und 500.000 und ein Danke auch an die vielen Tausend von euch, die zu unseren Live-Shows hoffnungslos optimistisch gekommen sind.
Ja, das war wirklich genial. Wir waren auf Deutschland-Tour, 20 Städte, 20 Shows und endlos viel gute Stimmung, viel Hoffnung, viel Inspiration. Es hat uns ganz großen Spaß gemacht. Nächstes Jahr geht ja hoffnungslos optimistisch weiter.
Ja, Moment. Und du hast versprochen, dass du im kommenden Jahr immer dabei sein wirst.
Ja, jetzt könnt ihr euch schon bei Eventim Karten sichern. Der Vorverkauf für 2027 und 28 schon, stell dir mal vor,
Wahnsinn,
hat jetzt begonnen. Mehr Infos dazu schreiben wir euch in die Shownotes.
Wobei ich muss sagen, also eine Sache hat mir auf dieser Tour ja Angst gemacht.
Angst? Echt?
Ja, ich wurde ständig drauf angesprochen. Du, Sabine, bist wahrscheinlich Patient Null einer neuen ansteckenden Krankheit.
Ja, so ein Quatsch, was soll denn das sein? Mir geht's doch prima.
Du leidest unter Komparationskompulsion und das ist offenbar ansteckend.
Ach komm, das habe ich noch nie gehört. Das hast du dir jetzt ausgedacht.
Gibt's ja, okay, habe ich mir ausgedacht, aber es würde auf dich passen. Du musst nämlich zwanghaft alles mit dem Saarland vergleichen.
Stimmt. Und wieso soll das ansteckend sein?
Naja, weil ich auf dieser Tour ständig gefragt wurde, wo war denn auf der Bühne jetzt der Saarland-Vergleich?
Ja, siehst du, das ist ein Running Gag geworden. Unsere Hörerinnen mögen das. Und ja, da kann ich ja direkt mal anfangen. Ja, heute geht es nämlich um den Kruger Nationalpark. Das ist vielleicht der berühmteste Park der Welt und der ist 8-mal so groß wie das Saarland. Und er ist auch noch Teil von der noch größeren Limpopo Transfrontier Conservation Area. Das ist ein Schutzgebiet so groß wie 40 Saarländer. Ist das nicht Wahnsinn?
Ich rühm dich, du freundliches Land an der Saar, von friedlichen Grenzen umgeben.
Das Saarlandlied. Nur für dich. Okay, könnten Sie auch mal einen neuen Hit schreiben, ne? Aber okay, schön. Dann sind wir damit jetzt durch. Da freue ich mich. Jetzt aber wollen wir richtig anfangen, okay? Also, Okay. Wir waren im Kruger Nationalpark, um eine ARD-Doku zum 100. Geburtstag dieses weltberühmten Parks zu drehen. Die kommt am 27. April im Fernsehen. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir hier in der Kettenreaktion heute eine extra Portion Kruger Nationalpark mit extra Informationen.
Ja, deine erste ARD-Doku überhaupt, das muss auch gefeiert werden.
Yeah. Wir wollen heute in der Kettenreaktion aufdröseln, wie ein weißer Bure schwarze Menschen vertreiben ließ, um Wildfleischnachschub zu sichern und wie daraus ein Leuchtturmprojekt für den globalen Umweltschutz werden konnten. Die unglaubliche Geschichte des Kruger Nationalparks in Südafrika. Und mal wieder ein Beispiel dafür, wie Natur und Wissenschaft alles mit allem zusammenhängt. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich, Sabine Steffens, und ihr seid die besten Hörer, weil ihr wieder dabei seid. Ja, für viele ist ja der Krugerpark der Inbegriff der afrikanischen Wildnis. Also vielleicht macht es Sinn, dass wir am Anfang uns erstmal klar machen, was genau ist eigentlich Wildnis? Ich habe es mal nachgeschlagen bei der IUCN, das ist die International Union for the Conservation of Nature. Wildnisgebiete sind große, weitgehend unberührte Naturräume, in denen natürliche Prozesse ohne wesentliche menschliche Eingriffe ablaufen. Und nach dieser Definition haben wir auf der Erde noch gut 20% Wildnis. Bei uns in Deutschland, je nach Definition, zwischen 0 und 1%. Ja, das ist wenig, bedrohlich wenig, denn nur wo Wildnis ist, ist die Natur eben zu 100% produktiv. Und nur dort gibt es die guten Ökosystemleistungen, von denen wir alle abhängen, die unsere Lebensgrundlagen sichern.
Jetzt muss man noch dazu sagen, dass 20% weltweit sich noch besser anhört, als es wirklich ist. Ja. Mhm. Denn zu diesen 20% gehören rechnerisch ja auch die Antarktis, Hochgebirge, Wüsten und sowas alles. Also Wildnisformen, die ökologisch nicht so produktiv sind, wie zum Beispiel ein Regenwald. Und daran sieht man an diesem Gedanken, auf der Erde wird inzwischen die Wildnis knapp, und das ist keine gute Nachricht, denn wir brauchen Wildnis, damit die Zukunft gelingen kann.
If you wanna see the future, you're gonna have to build it.
Ja, und da sind tatsächlich Schutzgebiete von überragender Bedeutung. Und was ganz interessant ist, 1898, als die Kruger-Geschichte überhaupt begann, da hat nämlich Paul Kruger das Schutzgebiet Sabi Game Reserve initiiert. Da wusste man noch gar nicht, wie wichtig Wildnis ist und wie wichtig Wildnis vor allem heute wieder wird.
Ja, da kann man mal sagen, der hat aus den falschen Gründen das Richtige getan. Also der war noch kein früher Öko, kein Ökologe, der verstanden hat, wie das alles zusammenhängt. War ein Jäger, ein Wildnisliebhaber und eben auch ein typisch südafrikanischer Bure. Und als solcher hat er die Wildnis eher als nachwachsenden Rohstoff gesehen, den man managen muss wie eine Farm, um regelmäßig ernten zu können.
Ein bisschen hat er damit recht gehabt, aber tatsächlich ging es der Ressource Wildnis schon vor über 100 Jahren ganz schön schlecht. Da waren nämlich professionelle Trophäenjäger unterwegs und Wilderer, und immer mehr Farmen hatten auch die Wildtierbestände damals wirklich rasiert. Es gab zum Beispiel nur noch ein paar hundert Elefanten, auch Löwen und Nashörner sind ganz selten geworden, lokal fast sogar schon ausgestorben.
Dieser Paul Kruger, der war eigentlich ziemlich typisch für seine Zeit, war ein bekannter südafrikanischer Politiker. Da muss man auch mal dazu sagen, der war ein Rassist.
Ja,
das
wie damals
sowieso,
fast alle.
Wie damals sehr viele zumindest in seinem Umfeld. Und im Umgang mit der Natur ein Utilitarist. Und also ein Jäger, der die Wildnis vor allem als Fleischlieferanten betrachtet hat. Utilitaristen, die haben auf die Wildnis damals so ähnlich geguckt wie heute jetzt irgendwie, würde ich mal sagen, ein Ölkonzern auf Ölvorkommen, auf Rohstoffe. Also nur eine Quelle für zusätzliches wirtschaftliches Wachstum. Und weil damals eben dieser Rohstoff Wildfleisch bereits knapp wurde, hat Kruger ein Schutzgebiet initiiert.
Okay, vielleicht kurz für alle, die das Wort nicht so gut kennen. Utilitarismus ist eben eine Denkrichtung, die alles streng nach ihrem Nutzen beurteilt und weniger nach moralischen und emotionalen Gründen. Zum Beispiel übrigens genau das Gegenteil, was gerade passiert mit dem Wal Timmy, wo eigentlich alle Entscheidungen höchst emotional getroffen werden. Aber das ist vielleicht eine ganz andere Geschichte.
Ja, da geht es nicht um den Nutzwert dieses Tieres, sondern da geht es um den emotionalen Wunsch, diesem Tier zu helfen. Also sehr ehrenwert, aber jetzt rein wissenschaftlich natürlich vielleicht nicht so ergiebig. Aber da sieht man den Unterschied. Also der Umgang mit Timmy ist nicht utilitaristisch.
Nee. Damals war eben aber dieses Sabi Game Reserve, der Vorläufer dieses Nationalparks heute, eben gar nicht aus Naturliebe gegründet, sondern eher aus Ressourcenmanagement.
In Krugers Welt gehörte die Ressource Wildnis natürlich den Weißen. Das muss man immer unbedingt miterzählen, um die Geschichte zu verstehen. Schwarze Menschen wurden aus der Wildnis, die die Weißen für sich beansprucht haben, einfach vertrieben. Aber dazu nachher noch mehr.
Ja, vielleicht erinnern wir uns mal, wie früher Naturschutz gedacht wurde. Das ist nämlich anders als heute. Man dachte, okay, hier ist eine Wildnis, wir machen einen Zaun drumherum und schmeißen alle Menschen raus. Die moderne Wissenschaft ist heutzutage ein bisschen weiter. Man weiß, dass das damals ein bisschen naiv war. Das funktioniert nicht so gut, weil die Natur ist eben ein Netzwerk ohne Grenzen. Wir Menschen sind ja auch Teil davon. Und heute wird es eben beim Parkmanagement auch berücksichtigt.
Und deshalb, das ist vielleicht der erste größere Gedanke, wenn man den Kruger Park beurteilen will in seiner Wirkung und Bedeutung. Was man da sieht, wenn man dorthin fährt, ist keine konservierte Vergangenheit. Also keine ursprüngliche afrikanische Natur. Das ist natürlich auch kein Zoo, nein, nein, aber es ist eben auch keine wirklich unberührte Wildnis, sondern ein von Menschen gestaltetes System. offensichtlich, woran man sehen kann, da gibt es hunderte Kilometer Straße, da gibt es Touristenlodges, Campingplätze, Restaurants und natürlich diese ganze gewaltige Infrastruktur, die man für diese Form von Tourismus und Parkverwaltung braucht.
Alles beeinflusst sich gegenseitig und die Wissenschaft debattiert dann aber auch ständig, welche Eingriffe da sinnvoll sind und welche eben nicht. Wie das im Krugerpark gerade gehandhabt wird, das erklärt Dr. Lufunu Netshitavadulu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig
ich gesagt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob du den Namen unfallfrei übers Mikro kriegst.
Okay,
aber
sagen
war ganz gut, glaube ich.
Ja, der ist Wildtierarzt im Kruger Nationalpark.
So, because it's a national park and it's big enough, we don't intervene with natural phenomena. What we do, we only intervene when it's man-made. Things like bullet wounds and things like snares, wires around the necks. If it's man-made, we intervene just to keep the balance. But natural injuries and all those, we don't intervene.
Lufunu sagt, weil es ja ein Nationalpark ist, und zwar ein sehr großer, intervenieren sie nicht, wenn die Phänomene natürlicher Art sind, sondern nur, wenn es durch Menschen verursacht ist. Also zum Beispiel, wenn Tiere verletzt werden durch Fallen von Wilderern oder auch Gewehrschüssen, dann behandeln sie die Tiere. Und wie komplex so eine Frage nach den Eingriffen im großen Stil ist, das haben wir ja sehr ausführlich in unserer Folge 44 aufgedröselt, wie der Park mit der wachsenden Elefantenpopulation umgeht. Könnt ihr noch mal reinhören für ein tieferes Verständnis von Wildnismanagement.
Ist ja wirklich eine komplexe Sache, ne? Es ist nicht einfach, wie so eine Wildnis gemanagt wird, sondern tatsächlich, hier gilt dieser alte blöde Spruch mal, das ist eine Wissenschaft für sich. Früher hieß Wildnismanagement eben auch überzählige Tiere abknallen oder genauer gesagt Tiere, die man für überzählig hielt. Heute bedeutet das eher, dass man seltene Tiere nicht ganz sich selbst überlässt. Wir haben den Wildtierarzt Lufuno da mal begleitet, als er hinter den Kulissen des Parks ein krankes Nashorn behandelt hat. War ein besonderer Moment, oder?
Absolut eindrucksvoll, ja. Wir durften dann mit zu dem Nashorn ganz nah hin, als es betäubt war. Aber es schläft ja nur und dann konnte man das auch berühren und wie das gezittert hat und dieser Atem dieses riesigen Tiers so nah zu spüren, das war wirklich, ja, sehr ergreifend.
So that rhino that you saw, it was, he was once an orphan. So what we also do because of poaching, the mothers get shot and then you end up with young calves running around. And those calves, if we don't intervene, their chances of surviving are very low in the bush because of predators. And also some of them, they still need milk. So we take them and raise them in the boma. And then when they're old enough, we release them into the field.
Sehr beeindruckend. Und man denkt ja bei so einem Dickhäuter immer, das sei so eine dicke, raue Haut, durch die man nichts fühlt. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, nein, nein, wenn man die Hand da auflegt, das ist ganz heiß, das Tier. Das hat, ich weiß nicht, schwitzen Nashörner eigentlich? Das ist ja bei Tieren immer eine komplizierte Wissenschaft, welche können schwitzen nicht. Aber das fühlte sich sehr heiß an und man spürte wirklich, wie es zitterte und das Herz schlug. Und ja, man fühlt sich so einem großen Tier dann plötzlich doch ganz nah.
Ja, und die Nashörner sind ja tatsächlich Ziel von Wilderern. Und so war auch dieses Tier eins, was seine Mutter verloren hat. Ja, Lufunu sagt, dieses Nashorn war eben ein Waisenkind, Nashorn, Baby, kann man das sagen, ein Waisen-Nashorn. Und die werden eben behandelt oder werden auch mitgenommen in so eine Art Gehege, denn die können in der Wildnis nicht alleine überleben ohne die Mutter. Die Mutter ist von Wilderern getötet worden und so ein Baby hat keine Chance, das braucht vielleicht noch Milch, muss gegen Räuber geschützt werden. Bis es groß genug ist, wird es da eben aufgepäppelt und wenn es stark genug ist, auch wieder freigelassen. Lufunu ist übrigens ein schwarzer Tierarzt. Schade, dass man das noch erwähnen muss. Aber früher, muss man auch sagen, war das Parkmanagement eben ausschließlich weiß. Und das hat sich zum Glück geändert. Und Dr. Lufunu ist auch sehr, sehr stolz drauf. Ist übrigens auch ein sehr cooler Typ. Er sieht auch sieht aus wie so ein Rapper-Popstar eigentlich. Wirklich ein tolles Vorbild für junge Menschen auch.
Und sehr,
es zeigt auch, dass es in Südafrika heute Möglichkeiten gibt, die es früher eben nicht gab.
Ja, der Lufunu ist sich dessen auch sehr bewusst, ne? Auch seiner Vorbildfunktion. Also zusammengefasst kann man jetzt mal sagen, sogar riesige Schutzgebiete wie der Krüger Park Oder Kruger Park, wie man es korrekt ja sagen muss. Wir sagen in Deutschland immer Krüger Park. Ist auch nicht ganz falsch. Der Mann war deutschstämmig und hieß mal Krüger. Also es ist so, man kann Krüger oder Kruger sagen. Mhm. Beides okay. Das ist auf jeden Fall keine wilde Wildnis. Eher betreutes Wohnen für bedrohte Arten. Außerdem natürlich ein gigantisches Freiluftlabor, in dem wir lernen können, wie Natur in großem Maßstab funktioniert. Und die Erkenntnisse eines solchen riesigen Freilaborversuchs sind natürlich bedeutend für den ganzen Planeten. Beispiel ist zum Beispiel eine Frage wie, wie wichtig sind eigentlich Schutzgebiete, damit das ganze Natursystem Erde funktionieren kann und Menschen dauerhaft gut auf diesem Planeten leben können? Das ist eine mega komplexe Frage, also eine für deine Nerdbox.
Yeah, let's go with the Nerdbox. Also im Kontext der planetaren Grenzen erfüllen Schutzgebiete total grundlegende Funktionen. Vielleicht die allerwichtigste ist die Biosphärenintegrität, umgangssprachlich auch Artenvielfalt genannt. Zum Beispiel im Krügerpark gibt es über 140 Säugetierarten und mehr als 500 Vogelarten. Das ist so viel wie in ganz Europa. Aber auch die planetare Grenze der Landnutzung wird natürlich dadurch verbessert, denn natürlich verhindern Nationalparks die Umwandlung von Flächen in Agrar- und Siedlungsräume. Auch gegen den Klimawandel helfen die natürlich, denn Naturschutzgebiete sind riesige Kohlenstoffspeicher. Aber ganz abgesehen von unseren Lebensgrundlagen haben so Nationalparks noch ganz wichtige andere Funktionen, denn zum Beispiel ist der Kruger Nationalpark ist eins der wichtigsten Forschungsgebiete weltweit. Es ist nämlich ganz selten, dass man 100 Jahre alte Datenreihen hat. Und hier zum Beispiel gibt es 800 registrierte Forschungsprojekte und tausende wissenschaftliche Studien. Also der Kruger Nationalpark ist wirklich eins der bestuntersuchten Ökosysteme der Erde. Und das ist wertvoll, weil wir verstehen hier Prozesse, die wir sonst nirgendwo so genau beobachten können. Wir lernen eben zum Beispiel, wie es unseren planetaren Belastungsgrenzen so geht.
Ja, wo hat man schon ein Labor in der Größe von 18 Ländern? Also die planetaren Grenzen, was das genau ist, das haben wir erklärt. Schon mal in einer Folge, könnt ihr gerne nochmal reinhören und das nochmal ein bisschen auffrischen. Also der Kruger Nationalpark ist nicht nur ein Schutzgebiet, sondern eben auch ein Wissensspeicher.
Ja, und das hat eine wirklich große Bedeutung. Ich selbst habe ja auch in einem anderen Naturschutzgebiet ganz lange geforscht. Nicht in Afrika, sondern in Mittelamerika. Aber
wie heißt die Insel nochmal da?
Barro Colorado, Isla de Barro Colorado. Das ist in der Mitte von Panama. Und da hat eben auch, es gab erst das Schutzgebiet und danach eine große internationale Forschungsstation, wo wirklich ganz wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.
Beim Smithsonian Institute hast
ja,
du da
genau, das Smithsonian Research Institute hat da das größte Tropenforschungsinstitut der Welt hingestellt. Also großartige Sache, denn je mehr wir wissen, desto besser können wir die Natur auch schützen.
Also Punchline dieser Gedanken ist, ohne ausreichend große und gut gemanagte Schutzgebiete ist das Überleben der Menschheit auf dem Planeten Erde kaum möglich.
Ja, bäm, das Überleben der Menschheit. Heute mal wieder eine ganz kleine Frage. Höher kann man ein Thema nicht aufhängen. In der Wissenschaft ist die Bedeutung von Schutzgebieten ja schon lange bekannt und deshalb hat die Weltgemeinschaft vor 3 Jahren auf der UN-Biodiversitätskonferenz beschlossen, dass bis zum Jahr 2030 ein Drittel des Planeten Erde unter Schutz stehen soll. Das möchten wir nochmal ganz toll feiern. Und ja, wie solche Gebiete, solche großen Gebiete dann richtig gemanagt werden, das können wir eben aus großen Parks wie dem Kruger auch gut lernen.
Nochmal zur Erinnerung, der ja fast 20.000 Quadratkilometer groß ist.
Ja, 8 Saarländer, ich habe es ja schon gesagt.
Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob 8 Saarländer ausreichen würden, um wirklich ein großes, stabiles Ökosystem zu bilden. Denn auch das haben wir schon erwähnt, Zäune um ein Naturschutzgebiet sind keine gute Idee. Im Krugerpark hat man die ja teilweise auch schon wieder abgerissen, damit das Wildgebiet noch größer wird. Und wir brauchen eben große Schutzgebiete, weil da, ich fasse das nochmal zusammen, nur da gibt es stabile Nahrungsketten, da ist der genetische Austausch innerhalb einer Art ausreichend groß, da können die Wanderbewegungen stattfinden, die für das Ökosystem auch notwendig sind. Und wenn die Gebiete groß genug sind, können sie auch eine gewisse Resilienz gegenüber Klimaschwankungen entwickeln. Kleinere Schutzgebiete hingegen brauchen oft intensive menschliche Betreuung und Eingriffe. Große Systeme können sich bis zu einem gewissen Grad selbst regulieren. Und deshalb ist da Forschung möglich, die anderswo gar nicht stattfinden könnte.
Ja, du hast das ja vorher schön gesagt. Es ist wie ein großer Wissensspeicher, wo wir ganz viel herausfinden können, wie Ökosysteme funktionieren und wie sie sich gegenseitig eben beeinflussen. Und nur mal ein berühmtes Beispiel. Es ist tatsächlich eine der berühmtesten Langzeitstudien der Welt, stammt aus dem Kruger. Da wird ein riesiges Langzeitfeuerexperiment gemacht. Seit 1954 wird da in den EBPs, in den Experimental Burn Plots, immer mal wieder was abgefackelt, um zu untersuchen, was Feuer für eine große Rolle spielt. Und daher weiß man eben auch, welche riesige Rolle Busch- und Savannenfeuer spielen, die sind nämlich Teil des natürlichen Systems.
Ja, zündeln für die Wissenschaft. Aber da sieht man, warum Forschung manchmal einfach auch diese Größe braucht. Wenn man nämlich rausfinden will, welche Rolle Feuer in einem Naturkreislauf spielt, dann reicht es eben nicht, die Bienenwiese in der Schrebergartenkolonie abzufackeln. Da muss man mal ganz anders rangehen, da muss man groß brennen, ganz groß. Und tatsächlich ist es normal, wenn pro Jahr 10-20% des gesamten Krugerparks in Flammen stehen. Also nicht auf einmal, aber so übers Jahr gerechnet. Oder um es mit deinen Worten zu sagen, Sabine, da brennt einmal im Jahr das komplette Saarland ab.
Ja, das wäre aber wirklich schade. Sieht man aber auch schon den entscheidenden Unterschied. In einem besiedelten Gebiet wie das Saarland ist Feuer natürlich gefährlich und ein echter Fluch, aber in der Savanne eher ein Segen. Es gehört dazu und das wusste man früher nicht. Man hat immer versucht, die Brände zu verhindern und das war ein klassischer Fall von gut gemeint und schlecht gemacht. Denn heute weiß man, ohne Feuer würde dieses Grasland verbuschen und verwalden. Also es gäbe mehr Büsche und Bäume, weniger Gras und das ist wiederum blöd für die ganzen Weidegänger, denn ohne Gras keine Antilopen, ohne Antilopen keine Löwen und so weiter und so weiter.
If you want to keep it, burn it.
Eine klassische Kettenreaktion. Wir sollten auch über die Rolle des Feuers in der Natur mal eine ganze eigene Folge machen, oder?
Oh ja, wunderbares Thema.
Genau solche Zusammenhänge werden eben in Parks wie dem Krugerpark entschlüsselt. Da gibt es inzwischen ja viele kontrollierte Brände, das hast du gesagt, das macht man unter wissenschaftlicher Anleitung. Und diese Brände, die schaffen eben unterschiedliche Vegetationsstadien, also frisches Gras, älteres Gras, ne, was die verschiedenen Grasfresser und Insekten und so dann benötigen. Das erhöht also die Artenvielfalt und ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Naturschutz oft kontraintuitiv ist. Also nicht so, wie man auf den ersten Blick denken würde oder fühlen würde. Und das ist etwas, was wir aus der Forschung in so großen Parks lernen können.
Ja, aber was wir bisher noch gar nicht erzählt haben, ist die eigentliche Geschichte des Parks. Und da dieser Podcast ja zum 100. Geburtstag des Kruger Parks stattfindet, gehört das ja wohl dazu.
Soll ich singen?
Bitte. Happy Birthday.
Okay, ja. Ich singe nicht, das ist zu hart. Okay. Aber die eigentliche Geschichte des Krugerparks beginnt noch früher, ist also noch länger als 100 Jahre. 1898 wurde, wie gesagt, das Sabby Sand Game Reserve gegründet. Das war eine Idee von Paul Kruger, diesem Nachfahren deutscher Einwanderer. Und Sabby Sands war der Nukleus für diesen heutigen Park. Der wurde dann 1926, also jetzt wirklich 100 Jahre vor unserer jetzigen Zeit, offiziell zum Nukleus des heutigen Parks. Und der wurde dann 1926 offiziell zu einem Nationalpark. Ganz genau am 31. Mai 1926. Die ersten Besucher kamen dann aber erst ein gutes Jahr später, nämlich im August 1927. Und die ersten Besucher waren jetzt nicht wie heute solche Besucherströme, die da mit Reisebussen anreisen. Es waren nur ganz, ganz wenige. Denn es gab kaum Infrastruktur, es gab kaum Wege. Wer da übernachten wollte, musste sich selbst drum kümmern, die Verpflegung mitbringen und es gab auch kaum Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben jetzt keine konkreten Daten, wie viele Leute an diesem ersten Tag im August 1927 da waren, aber das waren vielleicht 3-4 Autos, also vielleicht ein Dutzend Menschen. Und ob die alle wieder rausgekommen sind, wissen wir auch nicht.
Ja, es gab damals kaum auf jeden Fall ein echtes Abenteuer.
Ja, es gab kaum Ranger, die aufgepasst haben. Also, aber wir gehen mal davon aus, die meisten haben es geschafft. Jedenfalls in dieser kompletten ersten touristischen Saison des Kruger Nationalparks waren wahrscheinlich weniger als 1000 Menschen dort.
Ja, und heute sind es bis zu 2 Millionen Besucher pro Jahr. Schon richtig viele. Und was dieser Massenansturm bedeutet, darüber reden wir gleich noch. Aber erstmal wollen wir nochmal einen Blick auf die Parkgeschichte werfen. Da gibt es nämlich auch ein dunkles Kapitel. Ja, wir haben vorher schon gesagt, durch die unkontrollierte Jagd war der Park zwar fast schon ohne Elefanten, aber er war nie ohne Menschen, dieses Gebiet. Seit Jahrhunderten lebten dort Völker wie zum Beispiel die Tsonga oder die Nguni oder auch die Makuleke. Und damals hatte man, wie gesagt, die Idee, Naturschutz heißt Natur ohne Menschen.
Und vor allem haben die Parkgründer das so gemeint, vor allem ohne schwarze Menschen. Hm. Paul Kruger war eben typischer Bure von der Überlegenheit seiner weißen Rasse. Es gibt ja gar keine Rassen, aber egal, er war von der Überlegenheit der Weißen fälschlicherweise überzeugt. Und diese Idee hat sich dann leider fortgesetzt. Man hat sehr lange, über Jahrzehnte, diese Idee verfolgt, das soll vor allem Schutzgebiet für weiße Jäger, später für weiße Touristen sein. Und deshalb haben viele lokale Gemeinschaften im Laufe der Jahrzehnte Land verloren, Zugang zu Wasser verloren, ihre traditionellen Jagdgebiete verloren. Und im Laufe der Jahre wurden dann immer mehr der ursprünglichen Einwohner umgesiedelt, und zwar auf die harte Tour.
In 1939, the park officials and the government officials came to this area, trying to move people by force. If you don't want to move, we're gonna shoot you. Each family was given a match to burn their own houses. It was tough. People were traumatized. It was not so easy. Life was not so easy. But anyway, they could not do anything because there was a gun.
Ja, das hat uns Godfrey Baloi erzählt. Er ist Manager einer Lodge dort und eben selbst vom Volk der Makuleke. Und er beschreibt, wie dieses Volk damals vertrieben wurde, 1939, mit Gewalt. Sie wurden mit Waffen bedroht. Er hat sogar gesagt, die hätten gesagt, wenn ihr nicht geht, erschießen wir euch. Und jede Familie hat Streichhölzer bekommen, um ihr eigenes Haus niederzubrennen. Also ganz fürchterlich, und alle waren natürlich traumatisiert. Niemand wollte gehen, aber sie konnten nichts tun, denn sie standen vor einem Gewehrlauf oder mehreren. Also wirklich ganz, ganz schlimme Geschichten. Und ja, erst nach Nelsons Mandelas Sieg über die Apartheid durften sie zurück in ihr Landgebiet. Aber was dann passiert ist, das ist wirklich toll.
This is our project. This is our home. This is home. The best thing is to keep it for conservation. And you will see people from all over the world. They will come here and enjoy what you have.
Godfrey sagt, das ist unser Zuhause, das ist unser Projekt. Sie haben sich eben entschieden, es zu bewahren. Denn dann würden Menschen aus aller Welt kommen und das bewundern. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Die Makuleke sind eben zurückgekommen, eben aber nicht als Landwirte und Bergleute, sondern als Naturschützer. Das ist wirklich ein toller Erfolg. Die nutzen jetzt ihr Land als Schutzgebiet und als Einkommensquelle und finanzieren dadurch ihre Schulen, ihre Dörfer zum Beispiel mit dem Geld aus dem Tourismus in dem Gebiet, das früher schon ihre Heimat war.
Ja, der Godfrey war wirklich stolz wie Bolle, als er uns das erzählt hat. Und darf er ja auch sein, allein in seiner Lodge.
Ja, die war auch wunderschön, diese Lodge.
Ja, wunderschön.
Allein in seiner Lodge hieß die.
Allein in seiner Lodge arbeiten 70 Leute, alle Makuleke, und jeder Einzelne kann mit dem Geld, das da verdient wird, mindestens 10 Familienmitglieder unterstützen. So hat uns zumindest Godfrey das erzählt.
Der Wandel hat aber auch lange gedauert, und während der Apartheid durften auch schwarze Touristen nur in so ein abgezäuntes Gebiet, und die haben das gar nicht so wahrgenommen, dass es auch ein Park für sie selbst war. Dr. Lufunu hat uns das auch nochmal erzählt, wie das er und seine Familie so wahrgenommen haben.
Unfortunately, with the local people, they saw it as something that was not meant for them, and it didn't really mean a lot to them. But now South African National Parks are coming up with ways to include the communities and make them feel like they belong to the group. National Park and the Kruger National Park belongs to them.
Ja, er sagt, der Kruger Park wurde von den Menschen, die hier leben, eben wahrgenommen als ein Park für fremde Touristen und nicht für sie. Und ergo hat er ihnen auch nichts bedeutet. Aber heute, das hat sich Gott sei Dank geändert, bezieht das ganze Parkmanagement die einheimischen Gemeinden mit ein. Und so entsteht eben langsam ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, dass es eben auch ihr Park ist.
Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis nach 100 Jahren Kruger Nationalpark. Naturschutz bedeutet nicht, Menschen auszuschließen, sondern im Gegenteil, Es bedeutet, Menschen mit einzubeziehen. Es ist sogar eine Grundvoraussetzung für nachhaltigen Naturschutz.
Jetzt bedeuten mehr Menschen aber natürlich auch ein paar Probleme. Man braucht Unmengen an Wasser, an Energie. Es entsteht auch Müll. Wir haben ja schon gesagt, wirklich bis zu 2 Millionen Besucher pro Jahr kommen in den Krugerpark. Und dann gibt es auch manchmal so ein paar wirklich komische Bilder von Löwen, die von Dutzenden Autos umstellt sind. So
sehr
quasi
verstörende Bilder, finde ich.
Ja, das nimmt der Wildnis natürlich auch einen Teil ihres Zaubers. Jetzt muss man sagen, die Fahrzeuge dürfen ja wirklich nur auf den Straßen bleiben. Und wenn die Tiere keinen Bock drauf haben, haben sie sehr viel Platz, sich zurückzuziehen. Aber die Wahrheit ist eben auch, ohne Touristen wäre dieser Park überhaupt nicht möglich.
Völlig unterschätzter Gedanke. Denken wir mal an die regionale Ökonomie in diesem Teil Südafrikas. Da hängen wirklich tausende Jobs dran, wirklich tausende und tausende. Und ganz viele dieser Jobs sind eben auch Möglichkeiten, Einkommensmöglichkeiten für die ehemals benachteiligte schwarze Bevölkerung. Man kann das nur schwer schätzen, aber die gesamte touristische Wertschöpfung durch den Kruger Nationalpark dürfte bei mehreren 100 Millionen Euro im Jahr liegen. Ich habe mal die Zahl von 500 Millionen gelesen. Keine Ahnung, wie seriös das ist, aber wir dürfen davon ausgehen, da kommt richtig viel Geld ins Land. Also ein Vielfaches der Kosten, die auftauchen, weil der Park ja auch betrieben werden muss. Und der ganze Rest, der bleibt eben für Land und Leute. Und alle, die Flugscham haben oder solche, die besserwisserisch einfach Reisebashing betreiben, liebe Leute, nochmal ein bisschen nachdenken. So einfach ist die Welt nicht. Also so leicht kann man richtig und falsch nicht voneinander trennen. Denn was würde aus diesen ganzen Schutzgebieten wie dem Krugerpark werden, wenn niemand mehr hinführe? Die Antwort ist einfach. Das alles wäre nicht mehr finanzierbar. Tourismus, wenn er vernünftig gemacht wird, verleiht Natur eben einen Wert, den diese Flächen sonst oft nur hätten als Viehweide, Brennholzfläche oder Ackerfläche. Also Tourismus kann auch segensreich wirken.
Der Kruger Nationalpark ist eben viel mehr als ein Park. Er ist ein Modell für die Welt. Und viele moderne Schutzgebiete haben sich an seinen Konzepten orientiert. Es geht um große zusammenhängende Flächen, um wissenschaftlich gesteuertes Management und eben um Ökotourismus als Finanzierungsquelle. Und er ist eben ein Teil eines noch größeren Schutzprojekts, nämlich der Great Limpopo Transfrontier Conservation Area.
Gosh,
was für ein
Wort.
Zungenbrecher.
Ja, die Zungenbrecher in diesem Podcast habe ich alle dir überlassen. Wie heißt Lufuno nochmal mit Nachnamen?
Nechita Wadulu.
Oder
ich habe es geübt. Ja, also jedenfalls die Conservation Area ist eben ein grenzübergreifendes Schutzgebiet zwischen Südafrika, Mosambik und Simbabwe. Weil man eben verstanden hat, die Natur hat ja auch keine Grenzen, sondern man muss da international grenzübergreifend denken. Und man hat eben aus dem Krugerpark gelernt, was Afrikas Wildnis braucht, um zu funktionieren.
Und kleines Fun Fact am Rande, I like, ungefähr 3/4 der Touristen in diesem Park kommen. Sabine, woher?
Weiß ich nicht, Deutschland?
Wusste ich auch nicht. Die allermeisten Touristen, ungefähr 3/4, die in den Kruger Nationalpark fahren, kommen aus Südafrika. Und das sind Schwarze und Weiße gleichermaßen. Das heißt, dass dieser Park, diese Naturlandschaft für das ganze Land, das ja eine wirklich schwierige Vergangenheit hat, identitätsstiftend ist. Der Park ist zu einem nationalen Symbol geworden mit internationaler Bedeutung. Und er verbindet inzwischen Menschen aller Hautfarben. Und noch ein Funfact für alle Krugerparkreisende: Das gefährlichste Tier, das da rumläuft, wovor muss man am meisten Angst haben, weißt du?
Eigentlich vor keinem, oder? Man sagt doch immer Flusspferde.
Ich sag's mal auf Latein, du kannst ja all diese lateinischen Pflanzen- und Tierennamen auswendig. Automobilis vulgaris.
Ach so, ja klar.
Ja, also das gemeine Auto. Die meisten Unfälle und Verletzungen gibt es nicht mit wilden Tieren, da passiert kaum was, aber Autounfälle sind auch innerhalb des Parks gefährlicher, als die Wildnis es je sein könnte.
Trotz Tempolimit. Ja, genau.
Also keine Angst vor Löwen, Schlangen und Co., aber Vorsicht vor Leuten. Mhm. Und vielleicht, gebe ich zu, auch vor Pavianen, die haben nämlich inzwischen gelernt, Autotüren zu öffnen, um sich die Snacks zu klauen, die die Touris dabei haben.
Trotz dieser vielen Touristen ist dieser Park wirklich ein wunderbarer Ort und auf jeden Fall fähig, um jeden Besucher zu verzaubern. Erinnerst du dich noch an diesen riesigen, uralten Baobab-Baum, auf den wir geklettert sind?
Oh ja.
Huge, huh? 1500 Jahre alt und so unglaublich groß, wie so ein Urzeitwesen halt so ist.
Ich habe den, muss ich ja zugeben, als keiner geguckt hat, habe ich diesen Baum wirklich gestreichelt. Ich bin jetzt sonst nicht so ein...
Bist du sentimental?
Ja, ich bin jetzt nicht so ein Bäumeumarmer, weißt
ich
du ja?
Ich schon.
Okay, den kann man auch nicht umarmen, an den kann man sich nur anlehnen. Der ist ja so groß wie ein Haus, also nicht umarmbar. Aber auf und an so einem Baum fühlt man Ehrfurcht. Also das ist wirklich ein Monument des Lebens. Und vielleicht, das ist ein Foto, das wir vielleicht auch nochmal irgendwo einstellen bei Instagram. Könnt ihr euch anschauen, liebe Leute, wie Sabine in einer Astgabel dieses Baums sitzt, wie so eine Königin auf einem riesigen Thron. Ist fast so ein Game of Thrones Bild.
So habe ich mich aber auch gefühlt. War herrlich. Ja, es war wirklich fantastisch. Und auch fantastisch zu fühlen, dass es eben Orte wie diesen Krügerpark gibt, wo so ein 1500 Jahre alter Baum noch stehen darf. Und es gibt ja sogar noch viel ältere Bäume da. Die standen sogar schon, als Jesus geboren wurde. Musst du dir mal vorstellen. Ja, und wir hatten doch lauter so schöne Begegnungen, auch mit diesen ganzen Elefanten da, als die in unserer Lodge vorbeikamen, direkt neben den Zelten.
Das war bei Godfrey in der Lodge. Yes. Da macht man morgens dann das Zelt auf und dann steht wer davor? Direkt davor. Und ich meine direkt davor.
Dumbo.
Der Elefant. Also da schaut man sich denn in die Augen und wohnt wirklich in direkter Nachbarschaft mit so großen, wunderbaren Tieren wie den Elefanten. Das sind alles unvergessliche im Moment.
Ja, aber man muss trotzdem sagen, trotz dieser schönen Erlebnisse und trotz aller Erfolge steht der Park unter Druck, denn die Wilderer lassen immer noch nicht locker. Vor allem zum Beispiel bei Nashörnern. Der WWF hat geschätzt, dass 2025 allein im Kruger Nationalpark 174 Tiere getötet wurden und das ist doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Also es ist dort nicht alles eitel Sonnenschein und wir fahren demnächst wieder nach Südafrika, um über die Wildereibekämpfung einen Film zu machen. Da machen wir dann, glaube ich, nochmal eine Kettenreaktionsfolge darüber.
Ja, und dann gibt's natürlich auch noch indirekte, aber auch menschgemachte Bedrohungen. Natürlich der Klimawandel vorneweg. Der führt dann zu Überschwemmungen. Klar, die hat es immer gegeben, aber die werden natürlich logischerweise noch dramatischer, als sie es ohnehin schon waren. Es gibt Dürren, es gibt verschobene Regenzeiten. Jetzt 2026, also in diesem Jahr, gab es wieder so eine unglaublich katastrophale Regenüberschwemmungsphase. Da musste zeitweise der ganze Park schließen. Und die Natur, das ist ja die interessante Nachricht dabei, die kann sich teilweise anpassen. Aber die menschliche Infrastruktur, also Straßen, Camps und all das, die eben nicht. Also man muss eben auch feststellen, auch der Krügerpark ist kein Paradies, an dem die Probleme der Gegenwart einfach vorbeiziehen.
Ja, man muss es immer differenzierter betrachten, aber nach 100 Jahren Kruger Nationalparkgeschichte kann man ja schon mal die Frage stellen, hat hier der Naturschutz funktioniert? Und das schreit natürlich, lieber Dirk, nach einer Kettenreaktion.
Weiße Kolonialisten begannen vor über einem Jahrhundert, Wildtierbestände zu schützen. Meistens als Ressource im utilitaristischen Sinne. Die heimische Bevölkerung wurde an vielen Orten vertrieben und ein begrenztes Schutzgebiet mit Zäunen drumherum funktionierte nur teilweise, weil Ökologie eben keine Zäune akzeptiert. Also wurde das Konzept weiterentwickelt. Aus einer falschen Grundidee wurde ein neues Konzept. Grenzen wurden eingerissen, die Eingriffe in die Natur minimiert und die lokale Bevölkerung wurde eingebunden. Nun können wir wichtige, grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse über Funktionszusammenhänge der Natursysteme in solchen großen Parks gewinnen. Beispiel Feuer. Und der Tourismus garantiert dabei eine nachhaltige Finanzierung. Der Park ist also weitgehend unabhängig von staatlichen Mitteln. Und das hat Modellcharakter für die ganze Welt.
Also vom Naturschutzgesichtspunkt her zu urteilen, ein ganz klares Ja. Hier können viele, viele Arten überleben. Ökosysteme stabilisieren sich, weil das Gebiet groß genug ist und der Beweis ist gelungen, dass man reparieren kann, was einst eben schon völlig zerstört war. Aber man hat auch gelernt aus der Geschichte, selbst die afrikanische Wildnis muss heutzutage gemanagt werden, weil der anthropogene Einfluss eben überall wirkt.
Naturschutz ist eben nicht nur der Schutz der Natur, sondern immer auch eingebettet in die ganzen anderen Dinge, die uns umtreiben, also eingebettet in die Politik, in Geschichte, auch in moralische Aspekte. Also hier war das ja erst kolonial-rassistisch, heute sind das ökonomische Zwänge, die da wirken. Und natürlich, auch das wollen wir nicht verschweigen, bereichern sich korrupte Politiker und Manager daran. Die Tourismusindustrie, die hat natürlich Licht und Schatten. Sie finanziert zwar auf der einen Seite alles, aber wenn es zu viele Touristen gibt und wenn das nicht gut gemanagt ist, dann kippt der Nutzen natürlich auch in einen Schaden. Aber insgesamt dürfen wir, glaube ich, wirklich feststellen, der Krugerpark ist ein Ort der Hoffnung. Er ist nicht perfekt, er ist auch nicht immer gerecht, aber er ist ein Beweis dafür, dass Naturschutz funktioniert.
Und deswegen ein Vorbild für die ganze Welt. Das war die Kettenreaktion für heute, ihr Lieben. Und wir wollen euch nochmal ganz ans Herz legen. Guckt rein in die ARD-Doku Erlebnis Erde 100 Jahre Krüger am nächsten Montag, den 27. April um 20.15 Uhr.
Oder natürlich jederzeit in der Mediathek. Also schaut rein und jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Die Kettenreaktion ist ein unabhängiger Podcast. Der Inhalt ist von uns, also von Sabine und Dirk Steffens.
Technik und Audioproduktion von Stefan Strüber. Und das alles ist nur möglich, weil ihr uns hört.
Dafür tausend Dank und bis zum nächsten Mal.